herzlich willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In dieser Folge durfte ich zu Gast sein bei Claudia Spahnhell, der Nürnberger Künstlerin und Sängerin. Claudia ist Bildhauerin, sie ist aber auch als Kosmonautin unterwegs. Sie liebt einfach Projekte im öffentlichen Raum. Sie liebt es, direkt in Kontakt zu kommen mit ihrem Publikum, egal ob als Künstlerin auf der Straße oder als Sängerin auf der Bühne. Und ich habe gerade nochmal beim Nachhören unseres Gesprächs zwei Sachen für mich nochmal mitgenommen, die ich hoffe, dass die auch bei euch ankommen, wenn ihr gleich dem Gespräch zuhört. Claudia ist eine mega positive und offene Person. Sie sagt, sie hat ein großes Urvertrauen ins Leben und immer wenn sie eine Frage hatte oder wenn ein Projekt zu ihr kommen sollte, dann ist das auch passiert. Das heißt, die positiven Dinge, sei es Menschen, sei es Projekte, Herausforderungen, sind in ihrem Leben immer aufgetreten, genau dann, wenn sie gebraucht hat. Und das hat nochmal ihr Vertrauen in das, was kommt, so befeuert. Und sie ist mega positiv, auch was so ihr eigenes Selbstbild anbelangt. Sie sagt, sie fand sich eigentlich immer cool und attraktiv und ja, steht so ganz sicher im Leben. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr diese positive Energie mitnehmt aus dem Gespräch. Und ja, Claudia ist Sängerin, also muss ich euch oder möchte ich euch gerne auch nochmal ihre Gesangsstimme vorspielen, bevor wir gleich mit dem Gespräch starten. Nochmal Claudia Spahnhell als Sängerin. Take a walk into the park by bright daylight. Embrace a tree if it's something that you like. Go on with your routines and live your life. Cause these are the simple things. Helps you to recover from that storm. Simple things. Ja, Claudia Spahnhell könnt ihr live hören, wenn ihr wollt, am 12. März in Nürnberg im Loft ab 20 Uhr mit ihrer Band. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Freude bei unserem Gespräch. Zu Gast bei Claudia Spahnhell. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Eure Ute. Grüß dich, Claudia Spahnhell. Ich darf heute bei dir zu Gast sein. Hallo, herzlich willkommen bei B49.
Hallo, ich bin die Claudia.
Claudia, du wurdest mir von Lisa Hübner empfohlen. Die war in meinem letzten Podcast zu Gast und die beschäftigt sich ja intensiv oder sie fördert auch sehr die regionale Künstlerin, also die Musikerinnen-Szene hier bei uns in Franken. Und sie hat gesagt, geh doch bitte mal zu Claudia, die ist auch sehr spannend. Du hast viel schon gemacht in deinem Leben. Du hast eine Ausbildung als Steinmetzin gemacht. Dann hast du an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert, hast dann nochmal ein Aufbaustudium gemacht, so in Richtung Kunst im öffentlichen Raum, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau. Du bist dann relativ früh darauf gekommen, dass du auch sehr gerne singst und dass du Musik sehr liebst. Und dein freshes, neues, aktuellstes Projekt ist eine Band, Soul Can, wo du die Sängerin bist. Du erzählst dann später noch genau, wer da noch dazugehört. Und ihr released, habe ich gelernt, das Wort gerade, bald euren neuen Song, Simple Things. Und ich habe reingehört oder ich habe etwas von euch gehört. Du hast eine fantastische Stimme. Ich bin sehr beeindruckt. Und meine erste Frage ist, was hat es für dich ausgemacht, diesen Switch? Weil du machst eigentlich sehr groß oder hast auch sehr große Plastiken gemacht, auch für den öffentlichen Raum, massives und dann das Singen. Also was ist für dich so, wo siehst du den größten Unterschied für dich zwischen dem Arbeiten mit den Händen an deiner Kunst und zwischen dem Singen? Ist das eine unterschiedliche Claudia jemals oder was ist der Unterschied?
Also ich denke schon, es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die Kunst ist in der Regel, also die bildende Kunst, ist noch mehr mit intellektueller Arbeit verbunden. Also das ist so, wenn ich eine Skulptur mache oder so, dann muss ich auch die Planung genauer machen. Musik ist für mich mehr für so einen emotionaleren Bereich. Ja, das ist, ich habe das auch versucht, früher in die Bildhauerei hineinzubringen, habe dann aber gemerkt, dass das gar nicht so angenommen wird, wenn man so viel emotionale Sachen in die bildende Kunst packt. Ja, da geht's um ganz andere Sachen. Das Bildhauern an sich mit den Händen arbeiten ist allerdings auch eine echt sinnliche Arbeit. Also da geht's wieder in eine andere Richtung. Nur für den Markt ist das vielleicht auch jetzt nicht der Punkt, ne, für den Kunstmarkt. Aber für mich ist dieses Kneten und Formen mit den Händen arbeiten eine körperliche Erfahrung und das Singen auch, nur in einem anderen, etwas anderen Bereich.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das aber auch mit dir das Singen jetzt emotional ganz viel gemacht hat. Also das ist dein, dass du dich auch verändert hast durch das Singen. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
Ja, ich habe früher, bevor ich Gesangsunterricht genommen habe, sehr schlimm gesprochen und war sehr verspannt oft. Und da gibt's so ein Erlebnis, was ich hatte. Na? Da bin ich zu meinem Gesangslehrer gegangen und ich konnte echt nicht singen. Es ging einfach nicht. Und er hat gesagt, ah, was ist denn los? Claudia, was ist? Hat er mich ein bisschen massiert und hat dann festgestellt, dass eben meine ganzen Halsmuskeln, das alles am Hals und so weiter, total verspannt waren. Und hat das locker geknetet. Und dann wollte ich mit der Stunde weitermachen und habe angefangen zu singen, es lockerte sich alles und dann hat es mir die Tränen rausgetrieben. Und das war für mich so ein Zeichen, wo ich mir gedacht habe, oh, du musst mehr auf dich achten, du spürst dich nicht. Und das Singen bringt einen immer dazu, dass man sich besser fühlt, dass man mehr auf den Atem achtet, ohne dass das jetzt irgendwie esoterisch klingen soll. Es ist wirklich so, wenn man darauf achtet, es geht einem besser und man nimmt sich mehr wahr und kann dann auch viel besser mit anderen Leuten umgehen und viel besser die Stimmung wahrnehmen und solche Dinge. Und das finde ich super wichtig mit anderen Menschen.
Bist du jetzt ganz raus aus dem Kunstmachen? Also du unterrichtest, um es zu ergänzen, ja auch noch in der Privatschule Kunst. Also du machst viele unterschiedliche Dinge. Hast auch hier im Haus, ich bin bei dir, wie gesagt, zu Besuch. Auch dein Atelier, also du arbeitest ja noch künstlerisch. Wie ist das jetzt so? Erzähl einfach mal, wie viel arbeitest du noch im Atelier an deinen Objekten und an deinen Zeichnungen? Wie viel singst du? Wie ist das gerade so?
Also im Moment ist es ungefähr, ich würde sagen, ein Drittel Arbeit an der Schule, ein Drittel Bildhauerei. Und naja, vielleicht ist es sogar ein bisschen mehr Singen, also als ein Drittel. Naja, ein bisschen mehr ist es schon im Moment. Ist immer zeitliche Phasen, je nachdem, wie ich zum Arbeiten komme. Ja, wegen Corona hatte ich relativ viel Zeit, da habe ich dann einiges wieder auch bildhauerisch gemacht und sehr, sehr viel Musik, weil ich hatte Online-Unterricht, da war die ganze Arbeitsaufwand für die Schule geringer. Ja. Was natürlich noch dazu kam, wir haben unten das Atelier renoviert, wir haben also auch extra Sachen noch gemacht und jetzt aber, wo das alles so wieder ein bisschen offener wird, ist es mehr Musik. Und ja, der erste Release steht, wie gesagt, bald an und da ist viel Vorarbeit zu leisten. Das werde ich jetzt erstmal hinter mich bringen.
Ja, du machst skulpturale, also sehr figürliche Skulpturen bist aber auch als Kosmonautin unterwegs, also in so einem recht auf dich zugeschneiderten Kosmonautinnenanzug gehst du an unterschiedliche Orte. In Venedig habe ich Fotos gesehen, ganz spannend, auch in der U-Bahn sitzt du mal damit. Das heißt, das ist ja auch was Mutiges, denke ich, oder? Natürlich ist es wie eine Art Kostüm, aber du bist ja, da steckst ja du drin. Das ist für dich gemacht von einer befreundeten Künstlerin, euer gemeinsames Projekt. Was bedeuten dir solche Geschichten, wenn du dich selber so exponierst? Was macht das mit dir? Wie erlebst du das?
Was das bedeutet für mich, in so exponierter Stellung zu sein, es geht nicht um mich als Person, das hatte ich früher immer gedacht, das mochte ich nicht. Also ich mag mich als ich, das ist so wichtig, finde ich mich gar nicht. Aber diese Idee, als Ding, als Bild oder als etwas anderes zu stehen, das finde ich ganz reizvoll. Und der Raumanzug ist sowohl für mich aufregend wie für die Leute, die ihn sehen, weil die treffen ihn ja praktisch irgendwo in der Stadt, wo man keinen vermutet. Gibt's eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte mich in die U-Bahn gesetzt mit dem Anzug und die Leute gucken dann immer und schauen und da war tatsächlich so ein Kind, das hat die Mama gefragt, war der ist ja jemand mit Raumanzug, was macht die denn? Und die Mama hat eishart gesagt, ja, die fahren zum Flughafen, die fahren jetzt ins All. Und ich musste mich so beherrschen, weil das war so witzig. Ja. Und sowas mag ich, einfach, dass so andere Ideen kommen. Ja? Mich fragen dann viele Leute, ich habe auch erlebt, wie eine russische Familie, es ist ein russischer Anzug, in Ungarn in der U-Bahn mich einfach abgeknutscht haben. Da hat der große Russe mich gepackt und auf meinen Plastik Hülle geknutscht und irgendwas Russisch gesagt, sich total gefreut. Mhm. Und solche positiven Sachen finde ich sehr gut. Das weil wir dokumentieren das filmisch und fotografisch und es ist, man kommt sehr gut nah an die Leute ran, weil die Überraschung, alles, was so erwartbar ist, fällt weg. Und es passieren Dinge, die vielleicht sonst nicht passieren. Und man kann auch damit Statements machen. Das kann man auch. Es war zum Beispiel, gerade in Ungarn war das sehr spannend. Wir waren am Heldenplatz und es war ein Militäraufmarsch. Und ich habe einfach diesen Militäraufmarsch mitgefilmt und habe den gekreuzt mit dem Raumanzug. Und es gibt natürlich ein verrücktes Bild. Und wir haben das dokumentiert. Und das sind, wenn man diese Bilder anschaut, man weiß nicht, um was es geht. Es ist eine Irritation. Und man kann das bildnerisch machen, man kann das erleben, wenn wir draußen sind, also als Performance. Und man kann das eben auch im Kunstkontext dann anschauen durch die Fotografien. Es ist mehr Ebenenfunktion. Ne? Mhm. Und für mich persönlich, innen im Anzug, ich bin praktisch komplett von der Außenwelt abgeschottet. Ich höre schlecht, ich sehe nichts, ich habe ein total eingeschränktes Gesichtsfeld, ich kann mich kaum bewegen, es ist meistens extrem heiß in dem Anzug und die anderen geben mir Anweisungen. Das ist auch so ein Bild ein bisschen dafür, wie eingesperrt man manchmal in sich sein kann. Ja, gerade bei dem Raumanzug ist das eine seltsame Erfahrung, ja, wenn man sich durch die Welt so in einem Kokon bewegt.
Ja. Es ist ja auch grundsätzlich eine Qualität von Kunst, finde ich, dass sie einem bewusst macht, wo man vielleicht gerade selber eine eingeschränkte Sicht hat und wo man dann eine Erweiterung seines Sichtfeldes plötzlich bekommt durch die Kunst. Also das ist ja etwas, was mich daran auch immer sehr reizt, mich mit Kunst zu beschäftigen. Du hast eine Steinmetzinnen-Ausbildung gemacht am Anfang. Wie bist du darauf gekommen, so in diesen Bereich zu gehen?
Ich glaube, da ist die Stadt Nürnberg tatsächlich schuld, weil es gab früher in Nürnberg ein Jugendzentrum mit einer Töpferwerkstatt. Und auch meine beste Freundin, die Maxi, war da immer. Und als ich 16 war, bin ich da immer hin. Ich wollte immer Skulpturen machen. Und ich habe dort angefangen, mit Ton Skulpturen zu machen. Und es hat mich damals total geflasht. Ja, das hat mich so gefesselt. Und dann bin ich jahrelang immer nach Nürnberg gefahren, eben in diesen Töpferturm töpfern. Und da hat sich bei mir dann die Idee, ich muss unbedingt Bildhauerin werden. Da war ich einfach super stur. Und meine Mutter, oh Gott, was hast du für eine Idee? Und weil ich schon immer recht stur war, musste es auch unbedingt Stein sein. Ich wollte unbedingt Steinbildhauerin werden. Holz hat mich komischerweise nicht so interessiert. Es war der Stein und das habe ich dann halt auch gemacht. Ne? Ohne viel handwerkliches Geschick oder so. Ich bin da echt reingehüpft. Mhm. Und es hat auch sehr viel, also ich habe sehr viel gelernt.
Du warst eine der wenigen Frauen in dem Bereich, oder?
Ja, aber so wenig waren es damals gar nicht. Also ich würde sagen, 10% Frauen waren dabei.
Ja, meist ist schon wenig.
Ja, aber es hätte ja auch gar keine sein können, ja. Also ich hatte auch Frauen, die wirklich wahnsinnig gut waren, also unglaublich begabt. Und die waren immer besser als ich. Ich bin eine gute Bildhauerin, ob ich eine gute Steinbildhauerin bin, weiß ich nicht. Ne? Handwerklich habe ich viel lernen müssen. Ich habe nichts mitgebracht.
Ist das nicht krass? Also für mich, ich habe es heute erst noch gelesen, fand ich auch sehr spannend im Bereich MINT-Fächer, wo ja auch sehr wenig Frauen dann in die Studien gehen, dass es oft so ist, wenn die Eltern merken, ach, die schreibt in Mathe und in Chemie und in Physik immer ein 1, und ist gut, dann sagen sie, okay, kannst in den Bereich gehen. Aber wenn die Noten nicht gut sind, das Mädchen möchte trotzdem in dem Bereich mal arbeiten, dann raten die Eltern eher ab. Also ich muss schon gut sein, bevor ich etwas beginne. So diese Annahme steckt ja oft dahinter. Wie war das für dich, wenn du dann so an Grenzen, mit Grenzen umgehen musstest?
Ich komme aus einem Zuhause, meine Mutter hat sich schon, also meine Mutter ist Verkäuferin. Und sie ist eine wahnsinnig liebe und soziale Frau. Aber die konnte schon in der 7., 8., 9. Klasse, hat die schon nicht mehr verstanden, um was es für mich ging in der Schule. Meine Eltern haben immer gesagt, du bist alt genug, schau, dass du es hinkriegst. Die sind nie in die Schule gegangen. Abitur war absolut mein freier Wille. Also ich hätte es nicht machen müssen. habe gesagt, oh, wenn du magst, machst es, dann mach's aber, kümmere dich, ist dein Zeug, du bist alt genug, schau. Und so bin ich aufgewachsen. Also ich habe keine Verbote bekommen. Für meine Mutter war es natürlich schon schwierig, weil sie damit nicht viel anfangen konnte. Ja? Ich habe vielleicht ein bisschen Talent von ihr geerbt, aber ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich wollte es einfach machen, ausprobieren.
Aber die Frage, wie man mit den eigenen Grenzen umgeht, also dann bist du kein Mensch, der leicht aufgibt, ganz offensichtlich.
Nein, eigentlich nicht. Also ich bin wahrscheinlich nicht klug genug aufzugeben, vermute ich. Also wenn ich was will, dann will ich das. Und dann probiere ich das, bis es weh tut. Und wenn es dann wirklich gar nicht gehen sollte, lasse ich's. Aber meist, also meine Erfahrung ist so, ich bin immer gut gewesen in allen Sachen. Ich war nie ein Genie oder nie jetzt so, dass die Leute blass geworden sind. Oh, die ist so Hammer oder so. Aber ich habe alles gut hingekriegt, wenn ich wollte. Und dann war es immer so, ja, wenn du das machen willst, mach es. Ja, und ich habe dann beim Machen ganz viel gelernt. Und es war immer super, auch schön, dass man dann immer selbstbewusster wird. Also ich habe einfach versucht. Ich habe mich nicht abschrecken lassen.
Finde ich cool, weil ich bin eher jemand, der dann auch mit diesem Perfektionismus schon starten will und sagen will, ich muss eigentlich am Anfang, bevor ich es gelernt habe, es schon können. Ich habe mich auch mal Gesangsunterricht genommen und habe das auch als Competition erlebt mit mir selbst. So, ich muss aber auch ganz viel üben und dann muss ich aber auch Fortschritte merken, die ich wahrscheinlich selber gar nicht gemerkt hätte, weil ich sie gar nicht gehört hätte. Ich habe es nicht so lange gemacht. Und dann nimmt man sich ja dann auch viel Spielräume selber.
Ja, also ich meine, ich würde jetzt mich nicht sofort mit tollen Musikern auf die Bühne stellen, da wäre ich dann auch zu schüchtern gewesen, ne? Aber es einfach zu machen, es ist so schön. Irgendwann entwickelt man auch ein Gefühl dafür, was man gut oder schlecht findet. Und dann höre ich auf meinen Bauch. Und dann sage ich, okay, vielleicht finden die anderen das noch nicht gut, da muss ich dann noch dran arbeiten. Aber ich weiß sehr, sehr genau, ob das, was ich mache, ob ich das gerade gut finde oder nicht. Ja? Und ich glaube auch, dass man sehr schnell ein Gefühl dafür entwickelt, ob das, was man macht, wirklich stimmig ist oder nicht. Und was genau die Kriterien sind. Es gibt ja so viele Sänger und jeder hat vielleicht eine andere Vorstellung, was gut ist. Ja, worauf man wahrscheinlich nicht verzichten kann beim Singen, ist, dass man was zu sagen hat, dass man diese Emotionalität ausdrücken will. Also wenn das einem fehlt, wenn man eigentlich das nur macht, um berühmt zu sein oder so, dann ist man fehl am Platz. Also das habe ich ganz oft, also wenn es nur darum geht, das, was hinten rauskommt, die Bewunderung zu ernten, dann ist es, glaube ich, nicht richtig. Sondern der Prozess selber muss einem taugen, sonst sollte man es lassen.
Ja, ich kenne es vom Schreiben. Also man weiß genau, wenn man einen Text auf den Punkt formuliert hat. Das ist ein Gefühl. Also das weiß man. Dann ist man, das ist wirklich einfach ein Gefühl.
Ich weiß immer genau, ob was gut ist oder nicht. Und ich habe das so oft erlebt, da war ich selber so, und genau die Kritik, die ich selber mir manchmal nicht zugestanden habe, jetzt probiere ich es mal, jetzt gucken wir mal. Genau die Kritik kam. Immer. Und deswegen habe ich da dann auch so ein gewisses, ich verlasse mich auf mich in meinen Feelings. Ja? Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ja.
Ne? Hättest du jemals in Erwägung gezogen oder hast du mal als Künstlerin gelebt von deiner Kunst? Oder wie war da so dein Weg in diesem ganzen Kunstbusiness?
Naja, ich bin immer der Mensch, der sagt, Hauptsache ich komme über die Runden. Es war mir immer wichtig, Zeit dafür zu haben und habe immer versucht, Sachen zu machen, die okay für mich sich Spaß machen. Ja, ich gehe gerne in die Schule. Ich bin aber mehr oder weniger letztendlich zufällig reingestolpert. Dass ich Lehramt studiert habe, war eigentlich meinem Ex-Mann geschuldet. Der hat mich genötigt, du brauchst Sicherheit und so. Der war sehr ängstlich. Mhm. Aber meine Lebenserfahrung ist eher so, dass ich immer Jobs gefunden habe, wo ich irgendwie über die Runden kam. Und ich habe mir nie wirklich viel Gedanken über Geld gemacht. Nie. Also es kam einfach. Da habe ich im Gartenbau gearbeitet. Das fand ich total spannend, mal 3 Jahre so einen Männerjob zu machen. Und es ist tatsächlich ein sehr körperlich anstrengender Job.
Okay, hat es Spaß gemacht?
Super. Bloß ich war dann irgendwann zu müde. Und ich hatte eine Frau als Chefin und ganz ehrlich, die war viel anspruchsvoller als wahrscheinlich viele Männer. Die war Sportlerin vorher, also Leistungssportlerin, Kugeldiskus-Speer. Und was die von sich verlangt hat, war nicht gesund. Also die hat dann die Rüttelplatte vom Laster gehoben und so Dinge. Und das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Aber die Arbeit selber war sehr spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Da profitiere ich heute noch. Das mache ich alles immer noch gern. Pflastern, Obstbaumschnitt, so Sachen. Heckenschnitt ist total beruhigend. Kann ich empfehlen. Ist wie Sport. Und ist total schön. Also wie gesagt, nicht zu viel davon. Ne? Aber es ist auch eine schöne Arbeit.
Das heißt, du hast Existenzängste nie gehabt?
Was mir Angst macht, ist eher das mit meinen Augen, ja, dass ich eben schlechter sehe und dass man einfach.
Das müssen wir kurz erklären, weil das haben wir im Vorgespräch, ne, dass du einfach eine Augenerkrankung hast, die dein Sehfeld sehr einschränkt und die eher schlechter wird und die dich in deinem Kunstmachen und Unterrichten einfach immer mehr einschränkt. So.
Wo ich halt hoffe, dass es noch möglichst lang, möglichst viel geht. Aber da herrscht die Angst, dass ich mich nicht mehr auf mich selber verlassen kann. Also was mir am meisten Angst macht, und das habe ich auch spät begriffen, ist, dass ich nicht mehr unabhängig sein kann. Dass ich die Hilfe anderer wirklich brauche. Ich nehme sie gern, ich freue mich total, aber es ist nicht schön, dich auf solche Dinge verlassen zu müssen. Also es macht mir Angst, ganz, ganz echt.
Ja, ja, klar, wie würde das anders gehen? Also ist ja absolut nachvollziehbar. Das heißt, dein Weg so in die Musik ist ja auch ein bisschen dieser Entwicklung bei deinen Augen, ne, die leider so ist, wie sie ist, geschuldet. Wie ist denn das mit deinen Texten? Also das verbindet uns ja so ein bisschen, dass du auch sehr gerne schreibst. Du schreibst auf Englisch, ne? Die meisten Länder oder alle eurer Lieder sind Englisch. Wie fängt so ein Text bei dir an? Also ist das ein Thema? Ist das ein Gefühl? Wie geht das los?
Also es ist oft so, nicht immer, aber oft bekomme ich so eine bestimmte Stimmungsmusik schon ein bisschen. Und dann höre ich mir das an und dann kommen mir schon Ideen, mit was ich das verbinde. Also von emotionalen Zuständen und so weiter.
Sag doch mal ein Beispiel.
Naja, ich habe jetzt, heute hast du ja dieses Drowning kurz gehört. Das ist eigentlich ein Lied über einen Mann, der gestorben ist schon und der immer selbstmordgefährdet war. Sehr traurig, den ich vor 20 Jahren kennengelernt habe und der mich dann versucht hat, zum Zentrum seines Lebens und seines Sinns zu machen, was man natürlich als junge Frau also überhaupt nicht brauchen kann. Und ein bisschen für ihn, weil er ein herzensguter Mensch war und ich mich sehr verbunden mit ihm gefühlt habe, aber der sich selbst Stückchen für Stückchen zerstört hat, immer mehr. Und ich nicht verstanden habe, warum er das tut. Er hat alle Dinge gehabt, die er braucht. Vielleicht, also ich glaube, dass er eine sehr schwere Depression gehabt hat und vielleicht ihm auch keiner damals helfen konnte. Das war ja wirklich noch einige Jahre her. Und er ist einfach untergegangen. Und ich musste mich dann ein bisschen aus der Nähe entziehen. Und für mich hat sich dann immer die Frage gestellt, wie viel kann ich helfen? Bin ich verantwortlich? Wie weit muss ich eingreifen? Wie weit muss ich ihm seine Freiheit da lassen? Und die Frage stelle ich mir oft, ne? Wie viel Caring muss ich geben? Will ich geben?
Typische Frauenfrage.
Ja,
was muss ich jetzt einwerfen an der Stelle?
Ja, ich meine, das sollte auch eine Männerfrage sein, aber ist es wahrscheinlich nicht. Es ist eine Menschenfrage.
Ja, absolut, aber es ist natürlich auch, wenn man jetzt böse auf sich selber schaut, ein Klischee, das sich erfüllt. Auch das Besetztwerden, ne, durch die Ansprüche anderer Menschen.
Ja, ich habe es nicht als Anspruch, sondern als Mitmenschlichkeit empfunden. Und ich bin eigentlich. Ich habe immer das Gefühl, ich bin eher zu kühl oder zu freiheitsliebend. Ja. Und habe mir dann aber schon Gedanken gemacht, was wäre denn fair oder was würde ich denn als Mensch von mir erwarten, was ich tun soll? Es geht wirklich nicht um so eine Hilfekomplex, ja. Sondern wenn ich jetzt in einer Gruppe von Menschen, und wir sind nicht alleine, das ist auch so, als ich jünger war, hatte ich mehr so diese Erfahrung des Alleinseins, des Individuums, der Vereinsamung. Das hat sich sehr geändert bei mir. Ich bin sehr viel stärker jetzt, schaue ich, wie wir miteinander umgehen. Vielleicht auch eine Alterssache, weiß ich.
Wir sind ja beide schon. Darf ich dein Alter sagen? Du bist vor ein paar Tagen 50 geworden. Bei mir ist es schon, egal, anderthalb Jahre her, dass ich 50 geworden bin. Vielleicht können wir auch später kurz noch mal über das Thema Alter sprechen. Aber daraus höre ich so, die Songtexte fangen für dich mit persönlichen Erfahrungen an.
Ja, es sind persönliche Erfahrungen und vielleicht auch eine gewisse Reflexion über diese Gefühle. Es sind oft ältere Gefühle oder wo, Dinge, die hängen bleiben, ja, die mich wirklich beschäftigen und halt die Quintessenz, die da drin steckt, als Mensch sein. Ich habe irgendwann mal ein Interview gegeben mit einem Hesse-Gedicht. Da haben die sich kaputt gelacht, weil es natürlich in dem Zusammenhang sah es eher aus, als würde ich immer dicker werden. Das heißt, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen.
Kenn es, ja.
Ja, ja, der Klassiker. Aber es klingt blöd, aber letztendlich finde ich, steckt Wahrheit drin. Ich will ein besserer Mensch werden und ich will so sein, dass man gut miteinander leben kann, dass gewisse Zufriedenheit entsteht. Das ist mein Ziel. Und das, finde ich, kann man lernen und kann man dazu lernen und ist, finde ich, ein gutes Lebensziel.
Absolut, absolut. Also ich sehe das ähnlich. Ich finde es auch, also ich mache ja mein Magazin Flamingo und Dosenbier und im Moment mache ich das ja, also ich verdiene kein Geld mit diesem Projekt, aber empfinde das als so befriedigend. Erstens, weil tolle Gespräche dabei herauskommen und weil sich die Frauen oder die Menschen, sind ja auch Männer, über die ich schreibe, die ich interviewe, einfach immer wieder gespiegelt sehen und sagen, herzlichen Dank, ich fühle mich gezeigt. Und das dieses Sichtbarmachen von Menschen, die ähnliche Intentionen haben, also jetzt in meinem Fall einfach mal zu zeigen, wo sollten wir uns gleichstellungsmäßig gesellschaftlich hinbewegen, was ist notwendig und was wünschen wir uns alle. Und das für anderen und mit anderen sichtbar zu machen, ist so befriedigend, dass ich das mit aller Energie mache, auch wenn es halt im Moment eine Energie ist, die im Produkt ist und wo ich noch wenig Monetäres oder so zurückbekomme. Aber man bekommt andere Dinge zurück. Und deshalb kann ich verstehen, was du sagst, dass man halt auch Dinge tut, wie du sagst, um mehr zu verbinden oder um einfach was Verbindendes in die Welt zu bringen. Jetzt interessiert mich aber noch so diese Geschichte. Es ist zwiespältig, wenn man mit Frauen über Kunst, über den Kunstbetrieb spricht. Manche sagen, boah, da gibt's ganz viel Solidarität zwischen Frauen. Wir versuchen uns zu unterstützen. Das höre ich. Man hört aber auch, warum sollte es eigentlich bei Frauen anders sein als bei Männern? Dass es auch viel so Ellenbogenmentalität gibt und natürlich jede irgendwie die Königin ist und einfach an sich denkt. So, wie ist das für dich? Wie erlebst du das im Kunstbetrieb unter Frauen?
Also ich finde schon, dass es relativ viel Ellbogen oft gibt. Ich meine, viel aus Geschichten, die ich auch erzählt bekommen habe. Aber ich habe das auch erlebt. Also dass man da einfach nicht Wettbewerbe wegklaut von irgendeiner Liste oder dass man der Freundin nicht verrät, wo der nächste Wettbewerb ist. Ja, solche Dinge passieren. Die passieren regelmäßig. Ja, oder dass man zusammen ein Kunstprojekt macht und die eine macht die Arbeit und die andere will einfach mitsurfen. Das passiert. Ja, ich finde es nicht schön und ich glaube, dass das im Kunstbereich, in der bildenden Kunst stärker ausgeprägt ist als in der Musik, obwohl ich auch Ähnliches da gehört habe, aber es ist, glaube ich, nicht so stark. Und es beschränkt sich, glaube ich, nicht auf die Frauen, das ist geschlechterübergreifend. Die Männer erwarten das vielleicht mehr, weiß ich nicht, oder die machen es geschickter.
Es ist ja auch immer die Frage, warum sollten das Frauen anders machen als Männer? Also gibt es, weil Frauen noch nicht so sehr repräsentiert sind im Kunstbereich wie Männer, gibt es da die Verpflichtung oder eine gemeinsame Verantwortung, sich zu unterstützen? Oder das ist ja eigentlich die Diskussion, die dahinter steckt. Das ist, oder auch in der Musik, ja, wo mir die Lisa Hübner auch erzählt hat, die Judith Holofernes, der ist Mutter geworden und dann wurde ihr gesagt, ja, wie stehst du als Mutter auf der Bühne, ist eigentlich nicht mehr so cool für deine Zielgruppe oder so. Also es gibt ja Hindernisse für Frauen, andere als für Männer. Für Männer gibt es auch Hindernisse. Manche decken sich auch, ja, auch als Mann, wenn du keinen Ellenbogen hast. Es ist schwieriger als für den Mann, der da steht und sagt, ich bin jetzt aber der Tollste von allen. Also manche Probleme decken sich, manche sind für Frauen aber anders. Was ziehst du daraus für dich für Schlüsse, wie du mit Frauen solidarisch bist oder nicht?
Also ich will gerne solidarisch sein und ich persönlich habe jetzt, also wie gesagt, Lisa hat dich an mich weiterempfohlen, auch das ist schon Solidarität, ja. Lisa unterstützt mich, ja, müsste sie auch nicht machen, ne? Oder meine Freundin unterstützt mich auch, die mit mir arbeitet, Texte von mir nimmt. Wir arbeiten viel zusammen, ich unterstütze sie. Ich weiß nicht, wie es im oberen Bereich ist. Ich hatte mal eine eine junge Künstlerin, der habe ich ein paar Wettbewerbe weitergegeben und so weiter. Und die hat tatsächlich jetzt dann relativ viel Erfolg gehabt, aber die hat mich dann eher ein bisschen ausgenutzt. Also das war nicht so schön. Ich war mit ihr in Italien auf Austausch und ich sollte dann, sie war verheiratet und wollte die Italiener ein bisschen anflirten, hat Fußball gespielt, blonde Frau, klein, wunderschön. Alle italienischen Kunststudenten, wow, ja. Und ich sollte dann immer als Aufpasserin mitgeben. Das fand ich voll seltsam. Und von ihr habe ich jetzt auch kein Feedback oder sowas jemals bekommen, ne? Und ich habe ihr aber die Sachen weitergegeben. Sowas passiert auch, ja. Also die hat dann eher so gemacht. Ich meine, ich gönne sie ja uns alles gut. Aber sowas passiert auch. Ich denke, es gibt beides. Ja? Vielleicht wäre es für Frauen auch mal ganz schön, wenn man die Erfolgreichen sich ein paar Leute nehmen würden, so wie die Männer das machen, dass sie ihre Babys ziehen. Ne? Machen die ja oft. Das machen Frauen etwas weniger, denke ich.
Okay. Also du meinst jetzt so Mentoring?
So ein bisschen Mentoring, ja, kann man ja machen. Und zweiter Aspekt ist, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, es sind weniger Frauen. In der bildenden Kunst sind es tatsächlich mehr als in der Musik. Ja, also da gibt es jetzt Raffaela Vogel und solche neu aufkommen, da sind mehr Frauen unterwegs. Da würde ich fast sagen, dass es fast schon halbe-halbe ist im Kunstbereich.
Aber sind sie auch ähnlich gut vertreten, also in den Museen, in den Galerien? Ja, würdest du keine Unterschiede?
Neuen Sachen, ja. Man muss nur an Marina Abramovic denken, an Raffaela Vogel. Wenn ich die Museen anschaue, es sind erheblich mehr Frauen als vor 20 Jahren. Und in der Musik, das also noch so sexorientiert oft ist, so, ne? Da sind es tatsächlich weniger. Also viele Frauen, die dann so verschwinden dann irgendwann. Ja, entweder wegen der Kinder oder so. Oder müssen sich echt schön machen und so. Obwohl ich es sehr lustig finde, ich habe letztens mal Madonna gesehen, die wirklich schon 70, glaube ich, fast ist.
Krass, ja.
Ja, obwohl ich da sagen muss, wäre mir lieber, sie sieht aus wie 70, weil sie ist gebrechlich. Und das hat mich erschreckt. Ich habe gesehen, wie sie eben live performt hat mit 70 und ihre Stimme hat halt schon gelitten. Das ist tatsächlich so, Stimmen altern. Und ich frage mich dann, ob man da auch nicht vielleicht der Sache Rechnung trägt, wenn es dann gar nicht mehr geht.
Wenn es ihr Spaß macht?
Ich habe kein Problem, weil, wie gesagt, man hört es. Und ich habe, also sie soll das machen. Was ich traurig finde, ist, dass man mit Verhalten so schlecht auf die Bühne darf. Das empfinde ich schon tatsächlich als einengend.
Man darf mit Verhalten nicht auf die Bühne.
Ich empfinde das so. Ne, es ist
ausgesprochen,
aber letztendlich.
Habe ich dir das Mikro nicht hingehalten? Jetzt halte ich sie wieder hin.
Ja, also es ist wirklich so, ich habe zwei Bands. Ich habe eine Spaßband für mich, ne, Bluesband. Und die haben schon viele Sängerinnen gehabt. Und letztendlich war es echt so, die hatten lange Jahre eine Sängerin und die hat ein Kind bekommen, das hat sie noch irgendwie gestemmt mit der Bühne. Und beim zweiten war sie dann raus und seitdem ist sie nicht mehr auf der Bühne oder wenig. Also das war für sie der Overkill, das war dann halt Ende. Und es ist, glaube ich, nicht so selten. Ja, und gerade in diesem mittleren Bereich, wo man es aus Leidenschaft macht, wenn man dann Kinder bekommt, man schafft es einfach wahrscheinlich oft einfach nicht mehr. Und die sind dann raus. Und wenn du mal raus bist, wenn deine Connections weg sind im Musikerbereich, es ist so schwer, wieder reinzukommen. Ja. Zum Beispiel auch ganz interessant, ich bin jetzt mit Musikern unterwegs, die sind schon ältere Herren, ne? Macht nichts, aber sehr gut. Und die haben aber wenig Kontakt zu der jüngeren Musikerszene, also zu diesen Pop-Leuten und so. Kein Kontakt, da gibt's nichts, keine Verbindung. Ja? Und das ist natürlich, wenn du dann sagst, okay, wir machen jetzt Pop und du versuchst, ein paar Leute kennenzulernen. Ich kenne niemand. Ja? Das ist eine ganz andere Szene. Und das ist eine Stadt. Es ist noch nicht die überregionale Szene.
Das heißt, ihr macht keinen Pop, dann beschreib doch mal ganz kurz, was du mit deiner Band jetzt eigentlich machst.
Ja, es ist so, wir haben, wie gesagt, vier Instrumente zur Verfügung, mehr ist nicht. Das ist also, wenn man auf die Bühne geht, sehr transparent, sehr fein. Es ist Popmusik, definitiv. Ja, Chamberpop, wie man es nennen will. Ich lege sehr viel Wert auf die Texte. Ich sage dann, es sind poetische Texte, nachdenklichere Texte für mich. Die Radiomixes sind poppiger noch gemacht. Die knallen dann ein bisschen mehr bei den Songs, wo es passt. Aber für die Bühne ist es wirklich sehr transparent, sehr fein. Und wir lieben die Sounds von den alten Vintage Keys. Wenn nicht, kennst du das? Also so Rhodes Piano und Wurlitzer Klavier. Ja, und das ist ein bestimmter Sound, der einen so ein bisschen an den Pop der 60er und 70er Jahre erinnert. Und es gibt so einen warmen Sound. Und das ist das, was wir machen. Also wir nehmen das ganze, die ganze Musikerfahrung von den Jungs und meine Musikerfahrung und bauen da Songs draus.
Ja. Bist du mit anderen Frauen in der Musikbranche vernetzt? Bist du da regelmäßig mit irgendjemandem im Austausch, eben auch darüber, wie es ist als Frau in der Branche?
Ehrlich gesagt kenne ich wenig Sängerinnen. Ich kenne noch zwei oder drei. Sehr tolle Sängerin, kann ich super empfehlen, ist Julia Fischer. Fantastische Stimme. Ich liebe sie einfach. Und die ist aber zurzeit, die hat sich zusammengetan mit der Rapphansel. Ne? Mhm. Und die machen zu zweit als Frauenduo einige Sachen und das läuft ganz gut. Aber das sind im Moment so fast die einzigen, die so aktiv, die ich kenne, die aktiv im Musikbusiness um mich herum arbeiten. Ich weiß von einigen, es ist sehr schön, es gibt ja dieses Radio Z, die haben lokale Leidenschaften, eben auch mit der Lisa Hübner. Und die laden oft Musiker ein. Da gibt es so ein, ich glaube, die heißt Elena Steri, die kenne ich aber zum Beispiel überhaupt nicht persönlich, die selber Pop macht und auch eigentlich sehr schöne Sachen macht, die ein bisschen versucht, da Fuß zu fassen. Aber es ist schon größtenteils Jungs, Männer.
Du spielst ja auch mit Jungs.
Ja, die sind ja auch gut.
Du hast schon immer mit Jungs gespielt, auch schon als Kind.
Ich habe mit Jungs gespielt. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr gut mit Männern auskommt. Ich handle die ganz gut, glaube ich. Darf man gar nicht sagen, so, ne?
Nein. Hört man eigentlich meinen Bauch?
Ich hoffe nicht.
Nur die ganze Zeit.
Doch noch ein Keks essen. Nein, also ich komme mit Männern sehr gut aus. Sie sind... Ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte schlechte Erfahrungen mit Männern, aber eher das so in diesem Belästigungsbereich, nicht unbedingt im Leistungsbereich. Ich habe immer bekommen, was ich wollte. Ja. Mag an verschiedenen Sachen liegen. Ja. Die Männer, die um mich herum sind, die Musiker, die finde ich sehr verständig, sehr qualitätsorientiert, ganz klar. Und damit kann ich eigentlich ganz gut umgehen. Bei den Handwerkern war es eher so, dass die so ein bisschen sexistisch waren, die fand ich.
In deiner Ausbildungszeit oder was?
Ja, also da habe ich wirklich einige. Ich war mal auf Montage, ja, also nach meiner Ausbildung, habe ich das Schloss in Ludwigsburg renoviert mit. Und da waren einige Kollegen dabei, die eben diese Restaurierungsarbeiten mit mir gemacht haben und die waren zum Teil echt biestig. Also die haben gesagt, was willst denn du bist eine Frau, kannst ja nicht mal Beton mischen und wollten mich einfach sprachlich klein machen. Aber für mich war damals schon klar, die konnten das selber überhaupt nicht, ich war schon besser, ja. Und es war rein aus einem Minderwertigkeitskomplex raus. Das waren jetzt nicht die besten Handwerker. Das waren so die Underdogs ein bisschen. Und die nutzen das immer noch sehr, sehr gern, um sich besser zu fühlen, andere Leute klein zu machen. Das ist eine ganz easy Methode.
Das hat dich aber nie beeindruckt?
Ich habe etwas, was sehr seltsam ist. Ich habe, das interessiert mich eigentlich nicht, was die da sagen. Das nehme ich mir nicht zu Herzen. Die sind für mich nicht relevant. Sowas stört mich nur, wenn das jemand sagt, den ich auch leistungstechnisch respektiere. Ja, und das kam selten von so Menschen.
Okay. Ja. Jetzt hast du keine Kinder. Ich glaube, du warst mal verheiratet, ja. Aber wieder geschieden. War das eine bewusste Entscheidung in deinem Leben? Weil du gesagt hast, also nicht die Scheidung, sondern dass du keine Kinder hast, dass du gesagt hast, zu mir als Künstlerin passt es nicht, Kinder zu haben? Oder?
Für mich war das eigentlich eher eine Entwicklung. Also es hat sich nicht ergeben. Ich hätte jetzt gegen Kinder auch nichts gehabt. Ich mag Kinder. Ich arbeite wirklich gerne in der Schule. Die sind witzig und interessant und manchmal auch halten einen jung, ne? Weil man kriegt viel mehr mit so. Aber ich vermisse es nicht. Ja? Und ich weiß, ich hatte damals, mein Ehemann hat gesagt, naja, wenn du Kinder willst, dann musst du die aufziehen. Das mache ich nicht. Das ist natürlich eine klare Haltung. Ja. Fördert aber nicht unbedingt meine Bereitschaft für Kinder. Ich weiß auch damals nicht, warum ich geheiratet habe. Das war eine komische Idee.
War das ein Rückfall in dein konservatives, du hast ja erzählt, deine Eltern waren schon ein bisschen konservativ. War das so ein Rückfall, dass du dann gedacht hast, naja, jetzt heiraten gehört schon zum Lebensplan?
Ich glaube, es war eher so eine pragmatische Entscheidung mit dem Heiraten. Mhm. Wegen der Steuer. Ja, okay. Also ich muss sagen, ich bin da wirklich ein bisschen seltsam. Ich weiß, sehr viele Frauen legen sehr viel Wert auf diesen Tag der Hochzeit und diesen Vertrag und dieses Ritual. Aber das hat mir nie etwas bedeutet. Ich würde auch niemals ein weißes Kleid anziehen.
Was hattest du für ein Kleid an?
Ich hatte einen roten Rock und ich glaube ein T-Shirt oder so. Und war auch nur standesamtlich. Also das war mir alles zu viel. Ich stehe da einfach nicht dahin. Das interessiert mich nicht. Ich fühle mich manchmal schon ein bisschen strange, weil es mich so gar nicht interessiert. Aber es ist so. Also,
es muss einen ja nicht interessieren, dass man verheiratet ist oder nicht.
Naja, es gehört zu einem Bild der Frau heute, glaube ich, sogar wieder ein bisschen verstärkt. Es wird so vom Klischee gefördert. Ja.
Also das bestimmt. Aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die Klischees mal langsam bröckeln.
Ich weiß es nicht.
Weil du gesagt hast, mit Falten auf die Bühne. Ich meine, das finde ich schon, da muss man immer noch sexy aussehen, um auf die Bühne zu dürfen, ja?
Man muss, definitiv. Als Frau unbedingt.
Fühlst du dich dann auch sexy, wenn du singst? Der Bühne.
Unbedingt.
Kannst auch Nein sagen. Nein, Quatsch.
Also das ist was ich auch habe, was viele Frauen nicht haben. Ich fühle mich sehr sexy. Also nicht immer, ja, aber ich hatte mein ganzes Leben lang das Gefühl, dass ich sexy und schön bin. Also ich bin durchschnittlich, ne? Aber immer genug für die Männer, habe ich mir gedacht. Es langt. Also
es ist ein sehr gesundes Selbstbild.
Ja.
Also, weil ich kenne es von meiner Tochter und von der Generation, da gibt es schon immer diese klassischen Selbstzweifel. Ist mein Po zu dick oder whatever?
Das hatte ich wenig. Also körperlich gar nicht, ja. Na klar, ich wäre gern ein bisschen dünner und dann habe ich mehr Taille und das wäre schon schön. Aber dass ich mich jetzt deswegen wirklich eingeengt gefühlt hätte, ja. Ich habe mir immer gedacht, naja, wieso, die Jungs stehen doch auf mich, passt doch. So wie die, wie es gibt so eine Komödiantin, die sagt immer, die Männer schauen einmal mit 20 in den Spiegel und danach sagen, ach, passt eh. Ja, und so ist es mit mir. Ich schaue mal, ach, ja, passt eh.
Sehr schön. Sehr entspannt. Also du verbringst dann wahrscheinlich auch weniger Zeit vorm Spiegel oder im Bad als viele andere Frauen. Was ja auch, ich sag meiner Tochter immer, während du dich jetzt versuchst irgendwie zu schminken, macht daddelt ein Junge oder macht mit seinen Freunden irgendwie was und kommt dann im T-Shirt und hat seine Zeit anders genutzt. So.
Naja, ich mag Klamotten gern, ich schaue auch gern gut aus, ne? Ich weiß, was mir steht, aber ich brauche das nicht. Also wenn ich keinen Bock habe und tolles Lächeln, wenn ich mich gut fühle, dann merken das alle. Ja, dann strahle ich wie so ein Beamer und dann ob ich jetzt da ein bisschen Augendings drauf habe. Ich schmink mich auf der Bühne, aber das hat eher damit zu tun, dass jemand weiter hinten mein Gesicht sehen kann. Weil die sehen sonst nichts außer eine weiße Scheibe. Ja. Also, wie gesagt.
Ja, aber das mit den Falten hast du, das heißt, ich meine, du siehst jetzt auch wesentlich jünger aus, als du bist, absolut. Das heißt, da gibt es dann eine natürliche Grenze für deine Auftritte, weil ihr habt vor 2 Jahren, hast du erzählt, mit Soul Can, mit deiner jetzigen Band ja eigentlich erst also losgelegt, zu einer Zeit, als wegen Corona dann fast nichts mehr ging, was ja auch ziemlich scheiße ist. Aber ihr habt ja noch viel vor, ihr wollt ja jetzt anfangen aufzutreten und mit euren neuen Songs rauszugehen. Ist dein Alter so ein Thema für dich?
Also nur, wenn es meine Stimme betrifft. Also wenn ich tatsächlich merke, meine Stimme altert oder klingt nicht mehr gut, würde ich es tatsächlich lassen. Weil darum geht es letztendlich. Wenn ich mit meiner Stimme nicht mehr das ausdrücken kann, was ich will, auf eine adäquate Art und Weise, dann will ich nicht mehr. Aber für mich persönlich, es ist halt, um Musik zu verkaufen, ja. Also man muss ja drüber reden, was erwarte ich eigentlich von der Musik? Im Moment gar nichts, ja. Was ich wahrscheinlich gut schaffen kann, ist, dass man einige Auftritte hat im Jahr, dass das bis gut besuchte Auftritte sind, dass ich ein paar Leute bewegen kann. Ich werde keine Lady Gaga, ja. Dafür müsste ich sexy, 20 und super gut sein, ja, weil dann sonst vermarktet mich keiner. Ja, dann braucht man eine Zielgruppe, ja, keiner von meinen 16-jährigen Mädchen werden sich inspiriert fühlen von meinen Texten, weil die weiser sind, älter sind, andere Themen haben. Ja, was kann meine Zielgruppe sein? Menschen wie ich. Das heißt, meine Zielgruppe sind Frauen wahrscheinlich, Männer auch, weil die Musik auch funky manchmal ist und cool und super schön. Also wird es eine Zielgruppe sein, die zwischen, naja, sagen wir mal, 25 bis 70 liegt. Ja,
die ist ja nicht so klein.
Die ist nicht klein, aber die machen nichts Neues oder wenig Neues. Das sind keine Neuhörer. Und wenn man den Markt anschaut, also wenn man das ganz pragmatisch wie ein Businessman sieht, ja, ist das sehr unwahrscheinlich. Ja. Es ist gute Musik. Ich hoffe, dass es viele Leute mögen. Wir werden sehen. Man weiß nie, was es für verrücktes Zeug passiert. Aber für mich persönlich ist wichtig, ich stehe gern auf der Bühne. Ich spiele die Sachen sehr gern. Freue mich total, wenn wir wieder dürfen. Habe schon ein paar Gigs ausgemacht. Zum Beispiel im Zeltener Schloss im Sommer. Freue ich mich im Hof. Total schöne Stimmung, schöne Art, ganz reduziert. Schöne Songs zu spielen. Das ist fantastisch.
Musstest du keine innere Scheu überwinden, auf die Bühne zu gehen?
Oh, ich bin gestorben beim ersten Auftritt. Ich bin einfach...
Das beruhigt mich jetzt irgendwie.
Nein, aber also ich musste mich fast übergeben. Ohne Witz, ich war kurz vom Kotzen. Aber tatsächlich, ich bin immer noch nervös. Ich hab ein bisschen Lampenfieber braucht man, ne? Um gut zu sein, um dabei zu sein, um konzentriert zu sein. Aber es ist zum Glück etwas entspannter geworden. Für mich es ist so eine Haltungssache. Es ist für mich entspannender. Es geht um die Songs. Es geht nicht um mich. Und wenn mal ein Fehler passiert und die Stimmung hält sich, ist das scheißegal. Ja. Also der Punkt ist tatsächlich, ein gutes Konzert ist ein Konzert, was die Stimmung trägt, wo die Leute leben und fühlen und dabei sind. Ob da jetzt mal ein Ton falsch ist oder ich mich verquatsche oder ich.
Aber du hast gesagt, es geht nicht um dich, wenn du singst, sondern es geht um die Musik. Warum ist das so wichtig? Weil du hast im Vorgespräch auch gesagt, Kulturbereich, Kunstbetrieb war für dich die Selbstvermarktung auch etwas, was du nicht gern gemacht hast oder auch gemerkt hast, dass dieses Losgehen für dich, Claudia, ganz alleine, war für dich schwierig. Und es ist für dich, sagst du, ein bisschen leichter jetzt auch, weil ihr halt eine Band seid. Dein Lebensgefährte ist ja auch dabei und noch zwei andere. Ist das was, wo du sagst, das ist ein bisschen auch ein Frauenthema vielleicht, dieses für sich losgehen? Oder würdest du sagen, das ist für Männer und Frauen gleich herausfordernd?
Ich glaube, das ist für Männer und Frauen gleich herausfordernd. Mein Freund hat ein ähnliches Problem. Der macht gern Sachen für andere Leute, aber für sich macht er zu wenig. Und ich muss ihn immer dann dazu ein bisschen nötigen, dass er was für sich tut. Ne? Aber das... Ich glaube, das ist bei mir ein bisschen was anderes. Es ist nämlich so, ich empfinde, wenn es um mich nur geht, es ist mir zu viel Verantwortung auch. Ich will, also Verantwortung ist vielleicht ein blödes Wort, aber ich bin ein Mensch von vielen und ich darf mir das auch gönnen, einer von vielen zu sein. Und ich habe das mal irgendwann als sehr entspannend erlebt, da loslassen zu können und dieses Ich gar nicht so stark im Fokus zu haben. Ja, weil letztendlich fühle ich wie alle Leute, ich habe Erfahrungen wie alle Leute. Und in dem Moment, wo ich das gecheckt habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist überhaupt nicht so bedeutend.
Aber das ist bedeutend, weil es ist deine Stimme. Es ist das, was du ausdrücken willst. Es ist das, was nur du in die Welt setzen kannst, egal ob du plastisch arbeitest, singst oder zeichnest. Das ist bedeutend.
Ja, das ist auf einer Seite bedeutend, aber auf der anderen Seite hätte es jeder andere auch machen können, der ist genauso bedeutend. Es geht nicht darum, dass man sich selber nicht schätzt, ja, sondern ich habe für mich einen Wert und ich bin sehr selbstbewusst, ja. Das ist nicht der Punkt. Aber ich kann den anderen auch Raum lassen und wir können gemeinsam was machen. Und dadurch, dass ich dieses Ich nicht so ins Zentrum stellen muss, ich hatte früher immer das Gefühl, ich muss, ja. Und es ist was ein bisschen was Buddhistisches, ist es, glaube ich. Das kommt auch ein bisschen daher. Das hat mich total entspannt, dass ich mir Fehler erlauben darf, dass ich nicht Gott sein muss, ja, sondern ich habe einen bestimmten Bereich, wo ich den Leuten was geben kann, Ja, darum geht es letztendlich. Und es mir was gibt. Aber es geht nicht darum, dass ich das bin. Also kann man das irgendwie nachvollziehen?
Also es, für mich geht es schon darum, dass du es bist. Aber ich glaube, du willst damit sagen, dass du nicht, dass du keine Hierarchie reinbauen willst, dass jetzt du woanders stehst als jemand anders, sondern dass ja jeder irgendwo eine Stimme hat und beitragen können soll.
Das ist genau das, was ich meine. Und es verteilt auch die Fehlerhaftigkeit ein bisschen und auch die Rücksichtnahme ein bisschen und nimmt auch viel Druck, finde ich, raus. Gerade Künstler, die wollen immer aus sich schaffen, total, bis, aber die Wahrheit ist, ohne die anderen schaffen sie gar nichts, weil das, was von außen kommt, nimmt man auf und verarbeitet. Also wir sind ohne die anderen auch nichts. Ja, wir sind wichtig als Einzelpunkt, aber wir sind nicht das Wichtigste und die anderen sind nichts. Oder also und es ist vielleicht ein kleiner Dreh nur, aber für mich war das sehr, sehr wichtig. Es hat mich super entspannt. Und dann, wenn ich entspannter bin, kann ich es viel, viel besser fließen lassen, wenn ich nicht so verkrampft.
Ja, ja, klar, das kann ich gut nachvollziehen. Kann man eigentlich im Moment Kunst von dir irgendwo sehen oder bist du irgendwo präsent mit deinen Skulpturen oder Zeichnungen?
Außer man besucht mich im Atelier? Nein. Ich habe auch in letzter Zeit wenig gemacht.
Weil das würde mich noch interessieren, weil du ja eine relativ lange Biografie als Künstlerin hast. Noch nicht so lange als Sängerin, also eher als länger als Künstlerin. Gab es denn da mal einen Punkt, wo du vielleicht auch dir mehr Aufmerksamkeit gewünscht hättest oder wo du, also das ist ja ein ziemlicher Struggle, ne, in diesem Bereich eine Stimme zu werden. Also wie wichtig war dir Verbreitung oder die Sichtbarkeit von dem, was du machst?
Es freut einen natürlich schon, wenn man sichtbar ist. Und ich habe die Wettbewerbe, ich habe einige Zeit dann Wettbewerbe gemacht und Ausstellungen. Es ist halt immer recht indirekt. Ich mache das heute noch ganz gern. Lieber ist es mir im Moment aber tatsächlich so, Installationen und Dinge auch zu machen mit anderen Künstlern, weil ich sehen will, wie die Leute reagieren. Das ist interessanter im Moment für mich. Also mehr so eine Verbindung zum Publikum auch aufzunehmen.
Gibt es denn da vielleicht auch mal eine Verbindung zwischen deiner bildnerischen Arbeit und dem Gesang?
Das ist eine schwere Frage. Es ist wirklich schwierig, weil es kommt ja so ein festes Objekt meist raus, wenn ich Bildhauerei mache. Also ein Objekt und die Musik ist mehr so transparent, sphärisch. Ja? Ich habe schon öfter überlegt, ob ich Sound mit Bildhauerei verbinden kann oder auch mit so Podcast, mit Seherfahrung, Beschreibung und Skulptur, ob man praktisch die Skulptur nur in der Beschreibung sieht und was das verändert. Solche Dinge sind sehr spannend. Mhm. Ja. Wenn ich eine Skulptur mache im Moment, ist es eine sehr starke, ist wie so ein Gedicht, sehr starker innerer Prozess. Ja. Und nach Innenwendung. Und ob man das jetzt mit so einer Außenwendung verbinden kann, muss ich mal ausprobieren, mal gucken. Also ja, kommt vielleicht noch.
Dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit, tangiert dich das in deinem Alltag? Ist das auch etwas, worüber du vielleicht in deinen Texten manchmal handeln möchtest? Oder ist das für dich gar kein so wichtiges Thema, also jetzt auch gesellschaftlich betrachtet oder für dich auch ganz konkret?
Also was mich schon wurmt natürlich als Sängerin, und das ist tatsächlich so, das Geschlecht ist nicht so, aber das alternde Geschlecht, wenn man die Geschichte anschaut und die Wissenschaft oder die alte hässliche Frau ist seit den Griechen das absolut Schlimme, die dann auch noch Macht haben will, die dann noch, also Frau ist ja nicht machtvoll, die ist ja zickig. Ja, oder die hat ja keine Meinung, sondern die hat schlechte Laune, ja. Also der Punkt ist, dass da immer noch einiges an Klischees rumschwirrt, die schon behindern sind bisweilen. Ja? Ich merke es vor allem halt für meine Schülerinnen oft. Also in der Schule finde ich es extrem stark, wo ja in dem Alter auch die Geschlechterrollen ausgekattelt werden zwischen den Kindern. Und man schon merkt, dass die sich halt am Anfang oft stark an diesen Geschlechterrollen orientieren und dann so Sachen wie passieren, ja, ich will einen reichen Mann heiraten, so Dinge kriege ich schon zu hören, ne? Und da versuche ich dann schon manchmal gegenzusteuern.
Ja, hoffentlich.
Für mich?
Nee, hoffentlich meine ich, ja, weil, ne?
Also ich bin ja eine Quatschtante hoch 10. Mhm. Ich kann meinen Mund dann nicht halten. Ich sag's freundlich, aber ich muss was sagen. Ja, und versuche auch den Mädels Mut zu machen und irgendwie, dass sie einfach auch über diese Grenzen hinausdenken. Insgesamt, was mich echt erschreckt bei gerade jungen Menschen ist, es gibt nichts Schlimmeres, als sich selber zu ändern. Also diese Vorstellung im Kopf, die eigenen Ideen zu ändern, die sind zementierter als manches andere. Also als irgendeine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Die Ideen im Kopf sind es, was die einbetonieren und das packe ich nicht. Also das ist wirklich extrem schlimm.
Also selbst die Jungen, die es nicht mehr sich verändern wollen in ihrer
Einstellung. Das ist das Schwierigste, eine Vorstellung, die die im Kopf haben, wenn ich da was sag oder irgendwie das in Frage stelle, dann kriege ich richtig eins. Kontrapunkt. Nein, nicht recht, das stimmt überhaupt nicht und so. Also keine Möglichkeit da. Reinzugreifen, sagen, okay, man könnte auch anders denken. Das ist so eher das, was mich verrückt macht.
Das ist krass, weil das ist ja eigentlich das Alter. Also ich kenne es auch von mir, wo man ja auch, also wo ich es auch als inspirierend empfunden habe. Also ich habe auch Philosophie studiert, ne, und Theaterwissenschaft, sich selber in Frage oder neue Ideen aufzunehmen. Aber das ist ja auch das, was mich überhaupt bei dieser ganzen Gender-Diskussion so aufregt, dass ich das Gefühl habe, dass eben Stereotype, die sind wie zementiert. Vor allen Dingen auch in der deutschen Gesellschaft, komischerweise. Andere Länder sind ja da einige, ne? Also es gibt Länder, wo einfach Frauen beruflich auch nicht mehr so klein in Grenzen gedacht werden, wie in Deutschland das immer noch so ist. Oder das macht mich ganz verrückt. Und das deshalb meine Frage auch, ob das für dich textlich oder inhaltlich oder auch in deiner Arbeit irgendwie eine Rolle spielt oder muss es ja nicht. Also das nur als offene Frage tatsächlich.
Da ich eine Frau bin und ich Erlebnisse habe mit solchen Sachen, wird das natürlich auftauchen. Ich hatte mal eine sehr toxische Beziehung, die mich fast umgebracht hat. Und ich bin praktisch an ausgehaltener Hand emotional verhungert. Und es war so typische Männertaktik mit nicht da sein, sich entziehen. Und ich bin auf den Trichter reingefallen. Ich bin dann immer hinterher gehoppelt. Darüber habe ich natürlich einen Song geschrieben und es ist natürlich so gesehen sexistisch und hat was mit Frau, Mann zu tun, weil ich da in so eine typische Frauenrolle reingesemmelt bin, ne? Und konnte auch nicht viel machen. Also bin ich dankbar, dass er sich dann vom Acker gemacht hat, mich dann angerufen und gesagt, ja, er heiratet jetzt jemand anders. Und ich sage, oh Gott, war traurig, aber ich war drei Kreuze, juhu, weg ist er. Und letztendlich war das für mich die Rettung, ne? Also was passiert? Obwohl ich, wie gesagt, auch denke, dass das durchaus auch menschenbezogen ist. Dass es nicht nur auf Frauen bezogen ist. Natürlich haben wir Tendenzen, diese Rollen zu übernehmen und so weiter. Und ich finde ja persönlich, dass die Frauen, wenn die anfangen, die Rollen nicht zu schlucken, schon mal ganz anderes Standing haben.
Klar, aber auch bei den Jüngeren schlucken eben noch viele.
Ah, die Männer auch. Die gehen ja eben. Also ich glaube, dass im Moment, also dass ich empfinde so, dass ganz viel Ängste da sind. Und dass ich glaube, dass die Generationen, zwei oder drei Generationen, so meine, ein bisschen davor, mutiger waren, nicht so viel Sorgen hatten und so viel Ängste vor der Zukunft. Ja. Und dass das ganz, ganz so ein Reflex auslöst auf Rituale, die sicher wirken, auf Vorstellungen, die sicher wirken, dass man darauf zurückgreift und sich daran festhält.
Was aber absurd ist, weil natürlich die jetzt jung sind und nochmal einen Job brauchen, die werden ja machen können, was sie wollen wahrscheinlich einfach, weil sie in der Generation sind, wo einfach nicht mehr so viele neu auf den Arbeitsmarkt gehen. Also eigentlich sind doch die Chancen im Moment super gut.
Ja, ich weiß nicht, die ganze Arbeitswelt verändert sich ja. Es gibt ja auch viele Computer, es gehen auch viele Arbeitsplätze verloren. Ja. Und es ist, glaube ich, auch mehr ein Gefühl als eine Logik. Ich glaube, wenn wir anschauen, jetzt mit diesen Klimasachen und so, es ist natürlich alles bedenklich und man muss arbeiten und so, ich finde es schon. Aber Es ist auch eine große, große Angst, die da geschürt wird, die riesig ist. Und da, denke ich, ist so ein emotionaler Reflex, dass man sich auf Tradiertes bezieht oder einfach so ins Innere, so typisch wie diese nach innen, das gab es ja öfter mal so Phasen, wo man sich nach innen wendet, weil es außen einfach so erschreckend ist und ungewiss. Ja. Und das sehe ich als Tendenz ziemlich stark.
Das kann gut sein. Ja, ja. Das Bedürfnis nach Sicherheit, das wir ja nicht so haben, oder?
Ich habe das nicht so. Ich habe das tatsächlich nicht so. Also lang nicht so stark wie viele Menschen, die ich kenne. Weil irgendwie, es geht schon irgendwie. Bei mir ging es doch irgendwie. Ich bin ja unglaublich dankbar, weil immer, wenn ich was gebraucht habe, ist mir was in den Weg geplumpst. Ja, ich habe mal irgendwas, ach, jetzt wäre noch schön, ein Schulbuch zu schreiben. Und plumps ist mir ein Schulbuch in die Schoß gefallen, wurde ich gefragt. Ja? Oder jetzt könnte ich einen Job brauchen nach dem Studium. Hat mich eine Kollegin angerufen, magst du da an der Schule arbeiten? Ruf mal den Chef an, die brauchen jemanden. Und das zieht sich so durch. Ich habe mir das gedacht, bis sie visualisiert, mit ein paar Leuten gesprochen, es hat sich was gefunden. Und so empfinde ich das auch. Also wenn ich es nicht erzwinge mit aller Gewalt, ich kriege meistens eine Chance in die Richtung, wenn ich möchte. Und die kann ich nutzen oder nicht, ausprobieren. Und so habe ich es dann auch gemacht.
Urvertrauen, ne?
Ein großes Urvertrauen.
Das ist super.
Ja, nee, ich wünsche es jedem. Ne? Ich habe, vielleicht, weißt du die Geschichte mit dem Traum? Mhm. Also ich hatte auch mal ein Erlebnis. Ich glaube, ich habe es im Vorgespräch erzählt, was mir A zeigt, welches Urvertrauen ich habe und das mir so unheimlich irre viel Kraft mit auf den Weg gibt. Immer noch. Ich habe mal geträumt, dass ich ein Haus bin. Ich träume oft von Leuten als Häusern. Das ist irgendwie Baller, aber. Und in dem Haus war ein Meer, ein violetter Ozean. Und da ist Sturm und alles windet. Und ich stehe auf einem Steg. Dunkel ist alles, violett das Wasser. Und ich weiß, das bin ich. Und das Meer ist grenzenlos. Und dieses Gefühl, dass mein Ich grenzenlos ist und weit und kraftvoll, das habe ich mitgenommen aus dem Traum. Ja? Und das hat mich in meine Mitte gebracht, sagt man immer so hübsch, ne? Und das stimmt tatsächlich. Und ich habe ganz lange Jahre ganz viel davon gezehrt. Und für mich ist es tatsächlich so, selbst wenn es mir echt dreckig geht, es gibt so eine Art Faden, wo ich sage, naja, der ist da und den sehe ich immer schimmern. Und der zieht mich da auch durch irgendwie ein bisschen. Und ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das habe ich. Und das wünsche ich eigentlich jedem. Das ist super.
Ja, das ist etwas, was mancher sich erarbeitet oder mit viel Mühe nicht mit einem Traum geschenkt bekommt, sondern einfach länger braucht. Es hat ja auch viel mit Prägung in der Kindheit zu tun, wo man herkommt und so weiter.
Ich glaube, auch mit schlechten Erfahrungen oder so. Also wenn jemand so sehr stark traumatisiert ist, ist es, glaube ich, wirklich sehr hart.
Ja. Ein Abschlusssatz zum Alter jetzt noch, was an, du bist jetzt 50 altersweise in Anführungsstrichen. Nein, aber wie ging's dir jetzt? Das ist ja noch nicht so lange her, der 50. Kam da irgendwie ein neuer Gedanke oder hat das was mit dir gemacht?
Naja, das Jahr ist ja nur ein Tag, ne? Aber ja, man denkt drüber nach. Ne, wie lange kann ich noch was machen? Also ich lebe schon scheiß gern. Ne? Also mir gefällt mein Leben. Also vor Corona noch besser. Aber solange ich planen und irgendwie selbstständig sein kann, ist das, glaube ich, für mich okay. Ich habe ein bisschen Angst vorm Alter, tatsächlich. Eher vor dem Gebrechlichsein, vor dem nicht mehr selbst bestimmen können, vor dem Ausgeliefertsein. Habe ich ganz, ganz große Angst. Ja. Und natürlich auch, dass diese Angst vor dem nicht mehr ernst genommen zu werden, nicht mehr respektiert zu werden, das, glaube ich, ist sowas, was ich ganz schlimm finde. Mhm. Also das wünsche ich mir nicht.
Ja. Es ist kein so schöner Abschlusssatz, aber es ist unser Schlusssatz. Ja. Weil, eine Stunde ist immer so das Limit, das ich so setze. Und Claudia, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir haben irgendwie ganz viel gestreift an Themen und es war sehr viel Spannendes dabei. Und ich bin sehr gespannt, wenn euer neuer Song bald im Radio läuft, weil es ist ja soweit. Und ich wünsche euch sehr viel Glück und ich werde dabei sein, wenn ihr mal live spielt, ganz unbedingt. Danke dir.
Dankeschön auch. Es war sehr nett mit dir. Das ist... Einfach ein schönes Gespräch.